herzlich willkommen zur neuen Folge auf dem DNX Podcast. Was ihr jetzt gleich hört, ist ein Instagram Live, das wir bei uns auf den Instagram Kanälen gestreamt haben. Folgt uns auf Instagram unter unseren alten Namen Markus Meurer 95 und Felicia Hagarten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Christoph, mein Lieber.
Hallo Markus, hi.
Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen.
Ja, sehr gut. Wie geht's dir?
Sehr gut. Ich habe heute eine Visa-Verlängerung gemacht. Wir sind jetzt safe bis Mitte Mai hier auf Koh Phangan.
Ja, super.
Das Geile war, die Immigration ist sogar hier auf die Insel gekommen. Normalerweise müssen wir immer rüber nach Samui. Und da ist gerade Ausnahmezustand bei der Immigration. Aber die haben jetzt quasi so eine Pop-Up-Immigration hier aufgebaut heute. Da war dann auch gut was los, aber wir haben jetzt unser Visa. Richtig gut.
Ja, sehr gut.
Wo bist du denn gerade?
Ich bin in Playa del Carmen, Mexiko. Ja, hier habe ich mein Visum 6 Monate, jetzt habe ich es noch über 5 Monate. Das sollte ausreichen.
Okay, sehr geil. Ja, Christoph, danke für deine Zeit. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Christoph Feuermann, 29 Jahre alt und seit 5 Jahren als digitaler Nomade unterwegs. Bin in der Zwischenzeit in über 160 Ländern gewesen, habe vor, die ganze Welt quasi zu bereisen und helfe Leuten dabei, freier zu leben in allen Aspekten, vor allem steuerlich, weniger Steuern zu zahlen, ihr Leben, sag ich mal, oder ihr Geschäft unkompliziert, unbürokratisch zu führen, aber eben auch in vielen weiteren Bereichen, ob es jetzt Investments sind, Real Estate, alle möglichen Sachen, Bankkonten öffnen, Staatsbürgerschaften, alles, was man quasi auf der Welt machen kann, da bin ich der richtige Mann für.
Ja, sehr geil. Da bist du auch der richtige Mann für uns. Also bist du auch immer der Ansprechpartner, wenn es bei uns ein bisschen knifflig wird. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und ich kann mich erinnern, als wir unser erstes Interview gehabt haben, ich glaube, das war 2015, da haben wir auch über das Finanzsystem gesprochen und verschiedene Wirtschaftsschulen. Und da war ein Thema Helikoptergeld. Und das war damals, ist glaube ich 5 Jahre her, damals klang es alles noch so ein bisschen nach Utopie. Aber das, was wir gerade sehen, kommt dem ja schon sehr nahe, oder?
Ja, also es ist eigentlich alles, was wir damals besprochen haben, tritt jetzt ein, eben verstärkt durch diese Corona-Sache. Wäre wahrscheinlich eh gekommen und das ist jetzt ein guter Vorwand, das einfach vorzuziehen und einfach mal alles mit dem Bach runtergehen lassen. Und ja, diese Maßnahmen kommen jetzt alle, Helikoptergeld in den USA, Grundeinkommen in Spanien und so weiter, ja.
Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was Helikoptergeld heißt.
Na, Helikoptergeld heißt ganz einfach, jeder Bürger kriegt halt einen gewissen Betrag auf dem Konto gutgeschrieben.
Aus dem Helikopter rausgeschmissen, von oben, ne?
Genau. Wobei die USA das ein bisschen perfider macht. Also die wird, ich habe jetzt gehört, die wollen so ein digitales Wallet, quasi so eine Kryptowährung installieren und da jedem Bürger dann das zumindest langfristig draufspielen. Damit sie es eben quasi diese staatliche US-Dollar-Kryptowährung nutzen. Ja.
Und kann man sagen, dass es so irgendwie das allerletzte Mittel, zu dem die Fed greifen kann, wenn das Finanzsystem schon wirklich, wirklich am Arsch ist und kurz vorm Kollabieren?
Ja, sie haben ja zeitgleich mehrere Mittel genutzt. Ne? Die Fed ist mittlerweile ja auch dabei, Anleihen von Unternehmen zu kaufen oder sich quasi sogar direkt an Aktien zu beteiligen.
An Unternehmen, das gab es auch noch nie, ne?
Genau, insofern sollte man auch diese, sag ich mal, Börsenrally der letzten paar Tage, wo es wieder nach oben geht, sehr vorsichtig betrachten, weil letztlich ist es einfach nur die Fed, die diese Unternehmen gekauft hat und keine wirklichen Investoren, die dahinter stehen.
Genau, und wenn die Fed die Anteile von den Unternehmen kauft, dann ist das ja immer mit Quantitative Easing verbunden, das heißt, sie drucken selber das Geld. Und davor war es ja auch schon so, die letzten 1-2 Jahre, glaube ich, dass es immer abstrusere Formen genommen hat und am Ende des Tages das Geld aber auch nicht wirklich bei den kleinen mittelständischen Betrieben oder den Menschen angekommen ist, sondern auch viele große Corporates ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben und deshalb auch so eine Bubble entstanden ist, oder?
Ja, genau. Also es ist, ne, die Fed hat normalerweise eigentlich nur die Geldmenge zu kontrollieren und den Zins zu setzen, aber ist halt weit, schon in den letzten 10 Jahre, weit darüber hinausgegangen und jetzt wird es halt deutlich, deutlich krasser. Und es gibt etwas in der Geldpolitik, das nennt man Cantillon-Effekt. Und das heißt quasi, dass das Geld eben zuerst bei denen ankommt, die möglichst nah eben an der Geldschöpfung sitzen. Das sind Banken, das sind Politiker, das sind große Firmen, aber es sind eben nicht die kleinen Leute. Und das merkt man auch ganz stark. Die letzten 10 Jahre haben diese großen Unternehmen und Banken extrem davon profitiert, von dieser Geldschwemme, wenn es halt für die, sag ich mal, kleinen Leute alles teurer geworden ist und so weiter und so fort, ja.
Und wie haben wir das jetzt zu bewerten, dass es Universal Basic Income, bedingungsloses Grundeinkommen gibt oder diese Hilfen von dem Staat direkt für die Bürger? Ist da irgendwie Qualität hinter oder ist da ein echter Wert hinter?
Na, das wird halt zurückfeuern, ne? Also das heißt, so eine extreme Geldschwemme ist halt mittelfristig mit extrem hoher Inflation verbunden. Darauf wird es unweigerlich kommen. Und es mag zwar jetzt kurzfristig einigen Leuten ein bisschen helfen, aber langfristig wird es durch, sag ich mal, eine Teuerung in den USA zurückfeuern und das Sache noch schlimmer machen, in meinen Augen.
Mhm. Hätte man vorher die Möglichkeit gehabt, das Finanzsystem mehr oder weniger zu retten, oder ist das schon seit mehreren Jahren einfach ohne Aussicht auf Erfolg?
Ich sag mal so, man hat jeder immer die Möglichkeit, da noch, sag ich mal, den Stöpsel drauf zu machen und neu anzufangen. Aber mit jedem Tag, jedem Woche, die man quasi das nicht macht, wird das alles noch schlimmer. Und wir sind jetzt, sag ich mal, man hätte halt irgendwie 2013 irgendwie die ganzen Banken pleite gehen lassen sollen, oder am besten schon 2009, 2010. Weil letztlich jede Rezession ist letztlich ein Heilungsprozess der Wirtschaft. Die Wirtschaft muss sich heilen. Und dem man quasi den kranken Mann Medizin gibt und versucht, am Leben zu halten, macht man das Ganze halt nur noch schlimmer. Und Zombifizierung spricht man. Sind alles Zombies. Großteil der Unternehmen auf der Welt sind Zombies. Die würden ohne Staatshilfen gar nicht überleben können. Ja, die haben teilweise weniger Gewinn, als sie an Krediten zurückzahlen müssen.
Und wo führt das dann jetzt mittelfristig hin, wenn keine anderen Maßnahmen getroffen werden, als noch weiter jetzt, ich glaube, 7 Trillionen oder so sind in Aussicht gestellt. Wir reden ja mittlerweile in Trillionen, das ist ja auch schon pervers. Vorher waren es dann irgendwie Milliarden, jetzt sind wir schon bei Trillionen. Was wird passieren, deiner Meinung nach, wenn jetzt nicht die Kurve noch gekriegt wird und man vielleicht auf einen Goldstandard geht oder auf eine Digital Currency?
Ja, man sieht halt einfach eine schleichende Entwertung des Geldes, großen Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Letztlich ist das, was ja den Wert von eigentlich allem ausmacht, eben das Vertrauen. Deshalb gehen jetzt so viele Leute in Gold, weil es halt über Jahrtausende eben das Austauschmittel des Vertrauens war. Und wenn das Vertrauen stark absinkt, dann gibt es natürlich hohe Inflation. Das Geld wertet ab, es wird alles extrem teuer. Und dann haben wir hier bald Zustände wie in Simbabwe, wo sie irgendwie mit 10 Trillionen Scheinen bezahlen.
Mhm. Wie gehst du persönlich gerade mit der Situation um oder wie hast du dich die letzten Jahre darauf vorbereitet und das kommen sehen?
Ja, ich sag mal, ich bin Anhänger dieser österreichischen Schule der Ökonomie, die halt Theorien stark auf diese, sag ich mal, Wirtschaftskrise, Wirtschaftszyklus ausgelegt hat. Und da sieht jeder eigentlich den Wirtschaftscrash kommen, früher oder später, mit oder ohne Corona. Corona war jetzt halt, wie gesagt, der Auslöser sozusagen, dass es schneller geht. Und ich habe halt vor allem meine Investmentstrategie darauf angepasst. Ich habe vor allem sehr stark in Unternehmensbeteiligung investiert, die eben außerhalb dieser ganzen Börsengeschichte liegen. Das heißt, echte Werte, die man so ein bisschen anfassen kann. Landwirtschaft, Immobilien in gewissen Ländern, gewisse Geschäfte, unter anderem auch Rohstoffe, Gold zum Beispiel, also Rohstoffinvestments. Größer, nicht direkt Gold gekauft, sondern quasi in Minenfirmen reingegangen. Das könnte noch recht profitabel werden die nächsten Jahre.
Du meinst also, jetzt wäre immer noch eine gute Chance, Aktien von Minenfirmen zu kaufen? Beteiligung?
Es sind nicht direkt Aktien, sondern das ist ein größeres Direktinvestment, also eine größere Beteiligung, keine Aktie. Aber an sich halte ich das für keine schlechte Möglichkeit, weil der Goldpreis wird sicherlich noch weiter durch die Decke gehen. Im Moment ist es ja eher so, dass das ganze Gold ist quasi leer gekauft. In vielen, ich habe meine Goldlage in Singapur, gibt es gar kein Gold mehr, was man wirklich kaufen kann. Ja, und deshalb, sage ich mal, sobald wieder Verfügbarkeit da ist, wird es noch weiter natürlich nach oben gehen, in meinen Augen.
Und wie ist das? Ich glaube, in Deutschland gab es auch eine Änderung, dass man jetzt nicht mehr anonym Gold kaufen kann bis zu einer bestimmten Menge. Was ist da genau passiert?
Ja, das wurde letztes Jahr schon beschlossen. Man kann jetzt, glaube ich, nur noch bis 2.000 Euro beim Händler anonym Gold kaufen. Danach muss man irgendwie registriert werden. Und ich meine, das Schöne an Gold ist aber, es ist an sich nicht illegal, das jetzt im Ausland zu kaufen. Also noch kann man in die Schweiz fahren oder besser nach Liechtenstein und sich da irgendwie eine Lage aufmachen und es da einlagern. Ja. Oder man macht das halt gleich in Singapur oder sowas auch.
Mhm. Und die Leute, die jetzt noch ein bisschen Asset oder ein bisschen Cash rumliegen haben, würdest du empfehlen, erstmal in Cash zu bleiben, weil der Dollar eigentlich so die letzte Währung ist, die wirklich fällt?
Ja, wir haben ja im Moment eher eine deflationäre Phase. Ne? Das heißt, der Euro und der Dollar noch mehr gegenüber den Euro-Werten stark auf. Ich sehe das hier in Mexiko ganz extrem. Dieses Leben hier ist in den letzten 2 Monaten um 40% billiger geworden, weil der Euro so stark gegenüber dem Peso aufgewertet hat. Und das ist in fast allen anderen Ländern dasselbe. Ich weiß nicht, wie es in Thailand ist. Aber es ist genauso. Deshalb halte ich es im Moment für ein paar Monate durchaus für ratsam, Cash zu halten, auch Euro zu halten, aber eben nicht langfristig, weil ich relativ überzeugt bin, dass der Euro diese ganze Sache nicht überstehen wird. Wenn ich mir jetzt so Spanien und Italien anschaue, die nutzen die Corona-Krise so ein bisschen ganz unabhängig davon, ob das Ganze jetzt ein tatsächliches Virus ist oder irgendwie da was Tieferes drin steckt. Die nutzen das ganz opportunistisch als Vorwand, um eben ihr Wirtschaftssystem vom Euro zu entkoppeln. Davon bin ich relativ überzeugt. Und um Deutschland und die nordischen Staaten für ihre ganzen Sachen bezahlen zu lassen. Nee, Corona-Bonds, Vergemeinschaftung der Schulden, dass wir das alles kommen.
Mhm. Meinst du, das war von langer Hand geplant oder es war einfach eine dankbare Geschichte, dass jetzt die Corona-Pandemie gekommen ist? Ich meine, es war eh nicht mehr abzuwenden, aber es ist natürlich jetzt eine ganz gute Story, die man erzählen kann, ne?
Ja, genau. Das ist jetzt viel Spekulation. Also ich traue der offiziellen Darstellung nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwie von langer Hand geplant war. Ich glaube, es hat sie überrascht, aber wurde relativ schnell als willkommener Vorwand gesehen, gewisse Dinge zu übertreiben und damit Politik in die richtige Richtung zu lenken.
Ja, jetzt kommen hier gerade ein paar Fragen. Was hältst du von Kryptowährungen oder Bitcoin?
Ja, mittlerweile wieder recht viel. Also ich habe Anfang des Jahres, habe ich vielen Leuten gesagt, es ist nicht keine gute Zeit für Krypto. Ich habe auch Anfang des Jahres alles, was ich noch hatte, wieder verkauft. Bin jetzt aber dabei, langsam wieder die Bestände aufzubauen. Es kommt ja bald auch das Halving. Und ja.
Vielleicht erklärst Moment, du mal kurz, was das Halving ist im Mai.
Ja, das Halving, das kannst du, glaube ich, besser erklären, weil ich da gar nicht mehr so tief drin bin. Meines Wissens handelt es sich einfach darum, dass quasi diese Förderrate von Bitcoins, die mittlerweile schon recht tief liegt, sich einfach halbiert und das Ganze dann halt wieder mehr Bitcoins geschöpft werden kann.
Genau, also der Supply, quasi die Menge an Bitcoins, die jeden Tag auf den Markt kommt, wird von 12,5 auf 7,25 halbiert. Und das passiert alle 4 Jahre. Und historisch gesehen ist alle 4 Jahre mit einer gewissen Verzögerung, weil da natürlich auch viel Spekulation drin ist. Und je mehr Leute davon wissen, das natürlich vorher auch schon einpreisen. Aber alle 4 Jahre konnte man sehen, dass danach der Bitcoin-Preis nach oben gegangen ist. Und das ist gerade die Spekulation auch von vielen, ne?
Ja, und das macht natürlich auch Sinn, wenn man sich einfach die Märkte weltweit anschaut, die Zentralbankpolitik, das kommt noch dazu. Und da ist Bitcoin schon, wie gesagt, es geht um Vertrauen. Es geht nicht darum, dass Gold irgendwas wert ist, wenn man es anfasst. Bitcoin ist auch etwas wert, auch wenn man es nicht anfassen kann. Und hat durchaus Vorteile gegenüber dem Gold. Auch wenn es nicht komplett anonym ist, aber man kann damit halt schon viele Sachen machen, die man halt mit Gold nicht machen kann.
Mhm. Jetzt kam auch die Frage, warum ist Singapur so populär, gerade für Goldbestände und Gold-Vaults, also Tresore. Ich selber habe zum Beispiel mein Gold auch in Singapur liegen.
Das liegt vor allem an der Gesetzgebung. Singapur ist ein relativ bekannter kleiner Stadtstaat, sehr wohlhabend, auch durchaus ein bisschen autoritär. Das kann es auch ruhig sein in meinen Augen, wenn es um Gold geht, weil es einfach heißt, extrem hohe Sicherheit. Singapur allein, da könntest du wahrscheinlich das Gold auf der Straße liegen lassen und nichts würde passieren. In diesem Fall sind es natürlich auch nochmal stark gesicherte irgendwie Tresore. Ich war im Januar noch dort, habe selbst so einen Tresor besucht. Da liegen dann irgendwie 5 Polizeistationen drumherum, fett gesichert, mehrere dicke Türen. Und da können sogar Besucher da reingehen und das Gold bestaunen, weil da eh nichts passieren kann. Und dann gibt es natürlich auch eine gute Gesetzgebung. In Singapur kann man noch bis irgendwie 50.000 Euro anonym kaufen. Man kann das Ganze mit Bitcoin bezahlen, damit anonym. Aber da gibt es echt gute Möglichkeiten.
Und wenn jetzt einer in Gold reingeht, würdest du dann eher empfehlen, sich Barren zu kaufen oder Münzen?
Es ist so ein bisschen, also generell, wenn man sich nicht groß damit beschäftigen will, eher Barren, Münzen kann man auch nicht so viel falsch machen. Aber man sollte sich noch ein bisschen mit den ganzen Münzen beschäftigen. und was wir so bringen. Vielleicht ist man E-Sammler und dann kann man halt alle möglichen Münzen, die es gibt, sammeln. Ja.
Genau, die Andrea fragt, wie kauft ihr Gold in Singapur? Also es ist über eine Website bei mir passiert, über Bullionstar. Ich weiß nicht, wo du dein Gold kaufst. Vielleicht
brauchst du das mal. Ja, es gibt zwei Anbieter in Singapur, die ich empfehlen würde. Das ist einerseits Bullionstar, was ich auch nutze. Und Silver Bullion, das ist der Tresor, den ich im Januar besucht habe, wo ich auch den Geschäftsführer kenne. Mhm. Wow. Es gibt natürlich noch viele weitere Anbieter auf der Welt. Und ich sage mal, neben Singapur empfehlen würde ich vor allem Liechtenstein, eventuell Schweiz. Ich würde auch durchaus empfehlen, ein bisschen Gold bei euch zu Hause in Deutschland oder sonst wo zu parken. Ja, nicht alles, eine kleine Summe, aber wenn es hart auf hart kommt, dann buddelt ihr eben das Gold aus dem Garten aus und habt zumindest was zum Verkaufen. Ja.
Das heißt also nicht im Bankschließfach von der Deutschen Bank?
Ja, das ist ganz schlecht. Das ist, würde ich jetzt schon abschreiben, wenn es da drin liegt.
Und warum? Ist das nicht gesetzlich geschützt?
Nee, es gab genauso wie letztes Jahr dieses 2000 Grenze anonym kaufen. Gibt es mittlerweile eine Registrierungspflicht für Bankschließfächer und eigentlich muss man angeben, was da drin ist. Und im Zweifelsfall ist so ein Bankschließfach halt sofort gesperrt und da kommt keiner mehr dran.
Mhm. Wow, lass mal das mal kurz sacken. Ich glaube, das waren gerade für den Start sehr, sehr, sehr viele Infos für die Leute. Wenn ihr Fragen habt, stellt sehr gerne die Fragen in dem Chat. Du hast eben die österreichische Wirtschaftsschule erwähnt. Ist das so die Schule, an der du dich orientierst und wo du auch siehst, dass vieles jetzt im wirklichen Leben auch genauso passiert, wie es da in den Theorien vorgegeben ist?
Ja, schon recht stark. Also ich bin seit 2012, beschäftige ich mich sehr intensiv damit, habe das auch so bei den führenden Experten, die es gibt, studiert, noch bevor ich vor 5 Jahren alles gestartet habe. Und habe dann aber, sage ich mal, jetzt in meiner Laufbahn als Unternehmer und Investor auch gesehen, dass viele dieser Erkenntnisse sehr nützlich sind, wenn man sie anwendet. Und halte deshalb weitgehend daran fest, bin aber natürlich auch offen für, sage ich mal, alternative Erklärungsansätze. Weil letztlich die Haupttheorie dort ist vor über 100 Jahren entstanden. An sich ändert sich Wirtschaft ja nicht. Es ist halt einfach, sind gewisse Zusammenhänge, die immer gleich sind. Gewisse Naturgesetze, kannst du fast sagen. Mhm. Und aber natürlich, die Welt ändert sich und da muss man auch für andere Ansätze offen sein.
Ja, du hast gesagt, bedingt würdest du auch noch die Schweiz empfehlen. Hat sich da an dem Status von einzelnen Ländern was geändert, so in den letzten 10 Jahren, in terms of Sicherheit für seine Assets, für sein Vermögen?
Ja, Schweiz muss man ein bisschen vorsichtig betrachten. Viele Leute sind sich das halt nicht bewusst, aber in der Schweiz passiert eigentlich noch ein viel größeres Experiment der Geldpolitik als in Europa. Die Schweiz hat fast 7-mal so viel Geld quasi in die Märkte gepumpt als die EZB, einfach um den Schweizer Franken, aber andersherum, um den Schweizer Franken halt niedrig zu halten. Der Schweizer Franken würde so extrem aufwerten, dass die Schweizer wahrscheinlich nur noch die Hälfte in allen Ländern auf der Welt zahlen müssten, wenn sie verreisen. Und die Schweizer Bank versucht das halt zu verhindern, um die Exportwirtschaft der Schweiz nicht zu gefährden. Und das ist auch ein recht spannendes Experiment mit ungewissem Ausgang. Ich persönlich Schweiz ist auch stark auf dem falschen Weg in vielen Belangen. Wenn ich was in Schweizer Franken machen würde, würde ich lieber rüber ins kleine Liechtenstein gehen. Das ist mir deutlich sympathischer. Kleine Staaten, je kleiner, desto besser. Ich kenne den Fürst persönlich. Das ist ein guter Mann, der übrigens auch der österreichischen Schule vertraut und danach quasi seinen kleinen Staat lenkt. Und das ist halt echt eine schöne Sache dort, ja. Also man muss dort nicht leben, aber irgendwie dort ein Bankkonto eröffnen oder so ein Goldtresor eröffnen, ist auch eine gute Sache. Bevor die Fragen kommen, es gibt einen Anbieter namens Rheingold zum Beispiel.
Rheingold mit RAI? Oder?
Ja, genau, wie der Rhein, der ja auch in Liechtenstein, Schweiz entspringt, ja. Der Fluss, genau.
Siehst du denn in der aktuellen Lage jetzt eine Chance, dass sich gewisse Staaten und Nationen autonomer aufstellen können gegenüber dem US-Dollar und der Fed?
Ja, ich glaube, ich meine, diese Entwicklung ist ja von China, Russland, Iran und so weiter seit Jahren vorangeschrieben, diese neue Seidenstraße-Initiative. Jetzt, sag ich mal, wenn man ein bisschen verschwörungstheoretisch sein will, dann kann man durchaus auch sagen, dass vielleicht dieses Virus doch durchaus von China vielleicht selbst in die Welt gesetzt wurde, um, sage ich mal, diese Ablösung des Dollars jetzt endgültig voranzutreiben. Weil letztlich China hat jetzt doch relativ wenig darunter gelitten. Plus man weiß gar nicht wirklich, was dort passiert ist. Es kann extrem übertrieben gewesen sein, die Bilder von dort. Also man weiß echt nicht, was da passiert. Ich glaube schon, dass China das, auch wenn es jetzt, sag ich mal, nicht bewusst war, doch sehr gut ausschlachtet. Im Moment sind die ganzen Chinesen dabei, fast alle europäischen und USA-Firmen aufzukaufen. Und damit wird jetzt quasi die letzte Übernahme von China der Welt durchgeführt, ja.
Also jetzt gerade werden die Karten neu gemischt, denkst du?
Die Karten werden neu gemischt, ne? Die Infrastruktur wurde die letzten Jahre vorbereitet, auch das gesamte Parallelsystem zum US-Dollar installiert. Ne? Die Chinesen haben jetzt ihre eigene Weltbank, ihre eigene Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Quasi alle, sag ich mal, typischen Institutionen, die von den USA in den letzten 50 Jahren geprägt wurden, hat China und Russland haben quasi ihr Gegenpart entwickelt. Das steht mittlerweile alles. Und eigentlich ist jetzt die Zeit gekommen, eben quasi vom US-Dollar als Leitwährung umzuziehen Richtung China, ja.
Und welche Rolle spielt der Crash von dem Ölpreis da einhergehend?
Das kommt natürlich noch dazu. Man weiß auch nicht, wie weit das abgesprochen war. Aber Russland steckt da auch tief mit drin. Und ja, Ölpreis ist ja spannend. Also es ist, sage ich mal, die Öl wird immer noch gebraucht und ich rechne damit, dass der Ölpreis wieder stark anziehen wird. Kann also auch ein relativ gutes Investment sein, auch relativ risikolos mit ein paar Futures oder sowas.
Was ist ein Future, wenn sich das jetzt jemand fragt?
Es ist quasi eine Wette auf zukünftige Preisentwicklung, ne, dass du einfach quasi sagst, zu diesem Zeitpunkt ist Öl so und so viel wert und du trägst es eben zu diesem Wert ein und wenn es dann genau, hast du entweder, wenn es zu hoch ist oder drüber ist, hast du einen gewissen Gewinn oder einen gewissen Verlust. Ja.
Cool. Haut mal ein Sternchen oder ein Herzchen in den Chat, falls es euch gefällt, das Thema, oder ob es zu tief ist.
Ja, ich sehe hier jemand fragt, in Selbstversorgung investieren. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Ne, das habe ich auch, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Wir haben fast 250 Hektar Ackerland in Georgien. Bauen wir vor allem Walnüsse an, aber wir haben auch ein paar Hektar für alle möglichen anderen Sachen, sag ich mal, getestet. Das heißt, alle möglichen Obstbäume oder Pilze oder Oliven. Und davon kann man eben auch leben, wenn es hart auf hart kommt. Also Selbstversorgung finde ich eine super Sache. Würde ich auch jedem empfehlen, sich irgendwo ein Stück Land zu kaufen oder am besten gleich einen Bauernhof oder so.
Ja, Bauernhof in Österreich ist auch noch ein großes Ziel von mir. Mit Alpakas.
Ja.
Jemand fragt, was hältst du von den Währungskonten, den Multi-Währungskonten auf TransferWise? Sind das echte Währungskonten?
Ja, mein TransferWise ist mittlerweile eine Bank an sich, aber sie benutzen immer noch andere Banken, um quasi die ganzen Services durchzuführen. Ja, bei TransferWise kannst du halt ein US-Konto kriegen, ein belgisches Konto mittlerweile, früher war es ja ein deutsches, ein UK-Konto, ein australisches Konto. Und letztlich benutzen sie aber das quasi die Bankkonten von anderen Banken. Da liegt auch das Geld drauf und von dort wird es quasi weiter überwiesen.
Darum geht es auch so schnell, ne?
Deshalb geht es auch so schnell. Und deshalb sollte man halt sich bewusst sein, dass das Geld nicht bei TransferWise liegt, sondern bei Banken, mit denen sie halt Verträge eingegangen haben, sogenannte Korrespondenzbanken. Und man sollte dann halt sich eher eben diese Korrespondenzbanken anschauen, wie stabil die sind. Insofern an sich ist es keine schlechte Sache. Ich halte TransferWise für eine relativ solide Geschichte. Macht doch super viel Sinn. Man kann für fast jedes Unternehmen auf der Welt ein Konto eröffnen. Aber ich bin generell skeptisch, was Banken angeht. Bei einer Bank besitzt du nie das Geld. Das Bank besitzt das Geld. Und ich persönlich halte eigentlich nie mehr als 5.000 Euro auf über alle Banken hinweg. Kann ich nicht jedem empfehlen, wenn man jetzt kein gesichertes höheres Einkommen hat, sollte man schon eine gewisse Reserve natürlich haben. Aber ich würde empfehlen, möglichst wenig Cash zu halten und halt eher es in Beteiligung oder andere Sachen, die man anfassen kann, investieren.
Wie machst du das, wenn du nur 5.000 Euro auf den verschiedenen Banken hast, wenn du wirklich mal Cash brauchst?
Ja, ich sag mal, meine Investmentstrategie ist eben extrem auf illiquide Dinge ausgelegt. Das heißt, ich kann dann eben neue Investments, größere Summen eben auch nur starten, wenn ich das Geld habe. Gibt natürlich die Möglichkeit, durchaus an Kredite zu kommen. Als Wohnsitzloser ist das natürlich schwierig. Und wenn man dann wiederum eine große Community hat aus Unternehmern, zu denen man ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat, dann kommt man schon relativ leicht an Privatkredite und kann den Leuten da mit ein paar Zinsen eben auch ein gutes Investment anbieten. Ja.
Du hast gerade erwähnt, du bist wohnsitzlos, ein sogenannter Perpetual Traveler. Vielleicht kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Thema Flag Theory, Flaggentheorie und wie man sich bestmöglich selber auch aufstellen kann.
Ja, genau. Ja, die Flaggentheorie ist quasi so ein bisschen die Hauptanwendung, die ich seit Jahren predige. Flaggentheorie heißt ganz einfach, wir sind quasi nicht an ein Land gebunden. Wir sourcen quasi so die wichtigsten Aspekte unseres Lebens in mehreren Ländern aus. Ich habe zum Beispiel meinen offiziellen Wohnsitz gemeldet in Panama. Im Moment lebe ich aber in Mexiko, weil hier einfach die Einschränkungen noch deutlich, deutlich geringer sind als in Panama. Das ist der sogenannte Spielplatz, kannst du sagen, auch eines der fünf Flaggen. Dann habe ich aber mein Unternehmen gar nicht in Panama, sondern in den USA. Das Bankkonto ist wiederum ein LLC, genau. Das ist eigentlich so das Empfehlenswerteste aktuell für die meisten Nomaden in Florida. In Fort Lauderdale, Miami, haben wir auch ein Büro und dort bieten wir auch diese Gründung an für Nomaden, weil es sich für fast alle Business auch gut eignet. Und dann habe ich Konten wiederum ganz woanders, die sammle ich. Ich habe sicherlich 25 Konten mittlerweile auf der Welt. Die meisten nutze ich davon natürlich nicht.
Ich auch. Kryptokonten. Machst du auch noch überall auf, wo es geht?
Richtig. Wobei Krypto hast du natürlich besser dein Wallet, was nicht irgendwie an ein Land oder an Regulatorien gebunden ist. Dann, was weiß ich, Versicherung in Luxemburg, Krankenversicherung, Mobilfunktarif in den USA. Man kann das relativ stark auf viele Lebensbereiche ausweiten, kann das auch auf recht kontroverse Dinge ausweiten, was weiß ich, wo bringe ich meine Kinder zur Welt, damit sie irgendwie die richtige Staatsbürgerschaft von Geburt bekommen. Da kann man Schulpflicht natürlich, genau, da gibt's Schulpflicht auch ein Riesenthema bei mir. Da gibt es echt super viele Anwendungsmöglichkeiten.
Impfpflicht wird auch mit.
Wird jetzt immer relevanter, ja, genau.
Wow. Das sind immer so viele Knowledge-Bombs, die du da droppst, wenn man mal wieder.
Ja, das ist ein großes Thema. Zu jeder dieser Flagge könnte ich jetzt sicherlich 10 Stunden reden. Die Welt ist halt groß, ne? Also die Welt hat nach meiner Zählweise 266 autonome Länder. Das sind die ich alle noch besuchen möchte. Im Moment habe ich so 190 davon. Und es ist ja schon spannend, was sich einfach auch an Möglichkeiten ergibt in vielen Ländern, die meisten Leute noch nicht mal auf der Karte finden.
Ja, und vielleicht nochmal vereinfacht runtergebrochen, Flaggentheorie heißt ja im Grunde, man geht mit seinen Assets oder mit man selber als Person oder seine Unternehmen oder seine Versicherungen, seine Bankaccounts, man geht immer genau dahin, wo man am besten behandelt wird.
Genau, das ist so ein bisschen das Mantra. Ne? Geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst. Du wirst nicht in allen Staaten, sag ich mal, es kommt immer auf die Flagge an. Es gibt viele Staaten, die haben sich halt auf gewisse Flaggen spezialisiert. Ne, was weiß ich, in Skandinavien hast du günstigen Strom und eine hohe Meinungsfreiheit und guten Datenschutzgesetze, das ist ganz gut, um da irgendwie Servers und Domains zu parken, aber es ist nicht unbedingt ein Ort, wo man leben und oder Steuern zahlen will, ja. Und irgendwie so eine kleine Karibikinsel ist vielleicht ganz cool als Proforma-Wohnsitz oder als Unternehmenssitz, aber da wirst du halt nicht wirklich leben, weil ein bisschen krimineller, zu heiß, keine Infrastruktur und so weiter. Ja. Also man muss sich immer so ein bisschen schauen, was man will und dann dafür das beste Land finden.
Die Anna fragt zum Beispiel, wo sollte man am besten Kinder zur Welt bringen? Ich glaube, da geht es dann darum, vielleicht auch um andere Nationalitäten, die man dann direkt bekommt für die Kinder.
Ja, aber einerseits sind es die Nationalitäten, aber andererseits muss man auch wieder aufpassen, genau über solche Sachen, die du eben angesprochen hast, wie Impfpflicht und so weiter. Da gibt es teilweise in einigen Ländern Impfpflicht ab Geburt. Wenn man das dann nicht will, dann muss man natürlich auch aufpassen. Was jetzt die Staatsbürgerschaft angeht, generell die besten Länder, um das zu machen, sind Kanada, Uruguay, Argentinien, Brasilien. Weil das sind alles sehr gute Pässe. USA geht auch. Ne, es gibt die sogenannten Anker-Babys. Hochschwangere Frauen dürfen halt auch nicht in die USA einreisen oder selbst in die USA fliegen. Weil wenn theoretisch so ein Kind im Flugzeug über der USA zur Welt gebracht wird, hält es die US-Staatsbürgerschaft. US-Staatsbürgerschaft ist aber natürlich jetzt mit Besteuerung unabhängig vom Wohnsitz. Also du wirst, wenn du US-Bürger bist, immer besteuert, egal wo du auf der Welt bist. Deshalb ist es eigentlich die wenigstens empfehlenswerte Staatsbürgerschaft. Das heißt, du willst wirklich dort leben.
Ja. Die Taxation by Birth, ne?
Genau, ja.
Und da gibt es ja auch erste Bestrebungen, dass das irgendwann vielleicht in Deutschland kommen könnte. Und dann würde das ganze Konzept der Flaggentheorie auch ein bisschen schwieriger werden, oder?
Ja, es ist jetzt gar nicht mal so ausgeschlossen, dass es in Folge dieser Corona-Krise das eventuell beschleunigt wird, ja. Und es würde das natürlich schon schwieriger machen. Dann ist man vielleicht tatsächlich gezwungen, sich drüber nachzudenken, eine neue Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und ich persönlich könnte mich durchaus damit abfinden. Im Moment ist, kam jetzt auch gerade die Frage, der deutsche Pass natürlich relativ nützlich, gerade wenn man viel reisen will, vor allem in Länder reisen will, irgendwie in Afrika, wo es sonst recht schwierig reinzukommen ist, da ist der deutsche Pass sicherlich ein Vorteil. Aber langfristig werde ich auch eher sag ich mal, eine ruhige Kugel schieben und mir 3, 4 Länder aussuchen und dort denken, dass wir bleiben.
Wie schnell da brauche ich dann auch,
ja, jetzt bin ich seit 2 Wochen an einem Ort, das ist meine ganz gute Erholung, ja.
Also du siehst das auch echt so als Challenge, ne? So abhaken, 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 abhaken.
Ja, und was wollte ich jetzt sagen?
Egal, ich habe eine Frage. und zwar glaube ich, was viele auch nicht verstehen, wenn man seinen Wohnsitz nicht mehr in Deutschland hat. Ich bin ja zum Beispiel in Zypern gemeldet. Dann behältst du trotzdem deinen deutschen Pass mit allen Verpflichtungen, die natürlich damit kommen, aber auch mit allen Freiheiten, ne?
Ja, genau. Ne, du wirst staatenlos, ist ja mein Blog. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie jetzt staatenlos im eigenen Sinne wird. Ich habe diesen Namen ganz bewusst gewählt, weil ich quasi diese negative Konnotation so ein bisschen positiv umwandeln wollte. Und viele Leute nennen sich jetzt auch staatenlos, wenn sie Deutschland verlassen. Das finde ich cool. Aber letztlich heißt das eben mehr oder weniger wohnsitzlos. Die Staatenlosigkeit ist eher mental. Dass wir uns eben nicht an einen Staat binden, dass wir quasi Weltbürger werden, die, sag ich mal, die Vorteile verschiedener Staaten nutzen und sich nicht eben nationalistisch auf ein Land festsetzen, ja.
Ja, dann vielleicht erwähnst du nochmal deine Website, deine URL, da haben auch schon Leute irgendwie nach Coachings gefragt, da hast du, glaube ich, auch super viele kostenlose Ressourcen ohne Ende Content kreiert.
Ja, jetzt ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, da einzusteigen. Jetzt haben viele Leute die Zeit und können sich damit beschäftigen. Sicherlich 3 Monate oder so brauchen die meisten Leute im Schnitt, um die kostenlosen Ressourcen zu bearbeiten. Also staatenlos.ch ist der Blog. Falls ihr Freunde habt aus anderen Ländern, den Blog gibt es auch auf Englisch, Spanisch und in Französisch. Übersetzt mittlerweile fast alles. Also wir machen das auch weltweit. Und wenn meine Reisen interessieren, christoph.today, wie mein Instagram-Name hier, da auch etliche Reiseberichte aus ja, spannenden Ländern. Ich bin ja selbst vor 3 Wochen bin ich noch im Jemen gewesen, wurde quasi mit dem letzten Flug aus dem Jemen evakuiert sozusagen, bevor sie das Land geschlossen haben. Und ja, dann quasi den letzten Flug aus Ägypten genommen, nach Brasilien und dann von dort weiter nach Mexiko. Ja.
Okay. Christoph, was würdest du sagen, ab wann macht es überhaupt Sinn, sich damit zu beschäftigen? Weil die Frage kommt auch immer wieder von Leuten, die wirklich noch völlig am Anfang stehen, keine relevanten Einnahmen haben. Gibt es da so einen Richtwert, ab wann es Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, wann man seinen Wohnsitz vielleicht ins Ausland verlagert?
Ja, generell macht es immer Sinn. Ja, also klar, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, nur 20, 30.000 in Deutschland verdient, dann kann man sicherlich das in Deutschland noch recht solide mit irgendwie einem Einzelunternehmen oder Selbstständigkeit lösen. Und wenn man dann danach ins Ausland geht, dann kommt man auch sehr einfach aus Deutschland raus, ohne jetzt große Probleme, wie Wegzugsbesteuerung und sowas. Aber grundsätzlich kann es natürlich auch Sinn machen, ganz am Anfang einfach ins Ausland zu gehen, weil man weniger Bürokratie hat und sicherlich auch ein größeres Freiheitsgefühl. Und man merkt das schon, also viele Leute schreiben mich an, 1, 2 Monate, nachdem sie abgemeldet sind, dass ihnen jetzt eine große Last von den Schultern genommen wurde und sie einfach ganz anders auch handeln können, ja.
Ja, es gibt einfach nochmal eine ganz andere mentale Freiheit, oder? Wenn man sich so multilokal aufstellt.
Genau, und das ist eben auch, viele Leute sagen dann ja irgendwie Perpetual Traveling, die sehen dann mich, der irgendwie alle 3, 4 Tage in einem anderen Ort ist und denken, wir müssen das Gleiche machen, aber das stimmt natürlich nicht. Man kann alles, was wir jetzt erzählt haben, kann man machen. Ich meine, ihr seid schon längere Zeit an einem Ort, aber theoretisch könnte man noch längere Zeit an einem Ort sein. Man könnte sich irgendwie 2 Länder aussuchen und dort ein halbes Jahr leben und quasi fast genau die gleichen Vorteile in Anspruch nehmen.
Ja, ja, und ganz interessant ist ja, du hast gerade erwähnt, die Wegzugsbesteuerung in Deutschland. Also wenn man zu lange wartet, gibt ja auch so einen bestimmten Threshold, dann kommt man da gar nicht mehr raus aus dem deutschen Steuersystem. Das ist uns fast passiert. Ne?
Ja, man kommt schon noch raus, aber es wird halt teuer.
Mhm. Ist es wahr, dass irgendein Jurist hat mir mal gesagt, dass über die Hälfte der Welt Steuerliteratur auf Deutsch geschrieben ist?
Ja, das stimmt durchaus. Also das deutsche Steuersystem ist sehr, sehr kompliziert. Das ist mit einem guten Steuerberater durchaus vorteilhaft, vor allem wenn es irgendwie um Immobilien geht und so weiter. Aber es ist halt für den typischen Menschen, selbst für mich, teilweise nicht zu durchschauen.
Wahnsinn. Was würdest du für Konten empfehlen, die man kostenlos eröffnen kann und die du auch regelmäßig nutzt? Vielleicht noch zwei, drei andere neben TransferWise?
Ja, TransferWise, sag ich mal, als Online-Bank gibt es einige in Europa, die man ganz gut nutzen kann. Es gibt dieses BUNQ in Holland, Bank, das
Bank
ist eine
kann ich
ganz coole
auch.
Geschichte. Revolut zum Beispiel, das ist eine ganz gute Geschichte. Das sind alles gute Konten auch zum Reisen mit einer Kreditkarte, wo man auch für Geld abheben nichts zahlt. Wenn es jetzt eher darum geht, irgendwie Geld zu sichern, gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Euro Pacific Bank in Puerto Rico, da gibt es keinen Austausch und die haben halt 100% Eigenkapital. Ja, das heißt, die haben tatsächlich alles Geld, was du dort irgendwie in Währung liegen hast, haben die auch physisch vorliegen. Da kann es keine Bankruns oder sowas geben, weil das Geld halt tatsächlich da ist. Ja,
Sie
das
haben
wissen
keinen
viele nicht.
Mindestreservesatz. Also Sie haben keinen
Die haben
Fractional
gar,
Reserve.
die machen kein Fractional Reserve, die verleihen kein Geld, die spekulieren nicht damit, die haben das Geld dort liegen, die finanzieren sich rein über Gebühren. Und das ist halt zur Geldsicherung perfekt, weil das verstehen halt viele Leute auch nicht. In Deutschland, die Banken haben halt das Geld nicht auf dem Konto. Die Banken haben im Durchschnitt 1-2%, wenn es hochkommt, physisch vorliegen. Und damit, wenn so ein
Maximal.
paar Leute, ja, wenn so ein paar Leute als üblich zu den Bankautomaten rennen, dann war's das. Und ja, sag ich mal, in diesem Lichte sind eben auch diese ganzen Restriktionen zu sehen, die es oft gibt, dass man maximal die 100 € pro Tag abheben darf und solche Geschichten hat, ja.
Also das muss man sich mal geben, ne? Dieser Mindestreservensatz, der bedeutet ja, wie viel man wirklich an Geld vorrätig haben muss als Bank. So, und ich glaube, der war mal irgendwann bei 10%, als ich jung war, als Teenager. Und der wurde dann immer sukzessive weiter runtergefahren, 1%. Und das heißt, du musst im Grunde, wenn du 1.000 € eingezahlt bekommst von jemandem, nur 10 € als Bank behalten und kannst dann 990 € wieder weiterverleihen und dadurch dann auch wieder neues Geld generieren.
Genau, das
Right?
ist die Geldschöpfung. Die Geld wird eben nicht nur durch die Zentralbank geschöpft, sondern eben auch durch die Geschäftsbanken. Und einige Leute sind jetzt der Auffassung, das soll komplett weg und nur die Zentralbank soll Geldschöpfung betreiben. Andere rum sind wiederum der Meinung, das halte ich sogar für sympathischer, dass die Zentralbank komplett wegkommt und nur noch die Geschäftsbanken Geld schöpfen. Und andere sind wiederum der Meinung, das stabilste Wirtschaftssystem haben wir irgendwie mit einem Goldstandard. Genau, wo es dann eben gar keine Geldschöpfung per se gibt, ja.
Ja, vielleicht kannst du mal was zu der Zentralbank von Amerika, der Fed, sagen. Die ist ja nicht staatlich owned, vielleicht jetzt doch. Gibt es ja erste Gerüchte, aber traditionell war es ja so, dass sie privately owned ist von Großfamilien, right?
Ja, aber mittlerweile ist der Staatseinfluss doch nicht zu leugnen. Mit dem, was wir jetzt am Anfang des Gesprächs gesagt haben, ist sie quasi übernommen worden. Sag ich mal, wenn die Zentralbank wirklich unabhängig wäre, dann wäre das schön, aber das ist leider kaum noch der Fall.
Ja, vielleicht nehmen wir mal ein paar Fragen in den Chat oder willst du noch was
Ja,
sagen
klar.
dazu?
Ja, klar.
Da fragt jemand, bietet sich ein deutsches Konto der DKB an, zu behalten als Staatenloser? Also ich selber habe es behalten. Es gibt verschiedene Konten. Also vielleicht kann ich da kurz noch was zu sagen. Als bevor wir uns aus Deutschland abgemeldet haben, offiziell, haben wir den Rat bekommen, möglichst viele Bankkonten zu eröffnen und zu schauen, welche man behalten darf als Steuerausländer. Und das ging eigentlich bei den meisten Banken, außer bei der N26. Und ich bin eigentlich noch relativ dankbar, dass ich jetzt zum Beispiel noch das DKB-Konto habe, weil das nicht diese Pooling-Transfers macht, sondern wenn wir nach Brasilien Geld überweisen müssen über die Zentralbank, dann kommt es wirklich in meinem Namen. Und es ist gar nicht mehr so leicht, bei den ganzen Online-Banken, glaube ich, echte Überweisungen in deinen Namen zu tätigen. Oder?
Ja, die DKB nutze ich selber seit 6 Jahren ohne Probleme. Das ist sogar noch eines meiner Hauptkonten, wo auch die Kreditkarten drüber laufen. Kann ich an sich durchaus empfehlen. Die Flagge Banking ist in Deutschland nicht schlecht. Die meisten Flaggen sind es nicht, aber Flagge Banking ist halt in Deutschland recht unkompliziert zu nutzen, Geld irgendwo hin zu überweisen. Auch Kreditkarten, offiziell darf man sie nicht behalten, aber inoffiziell wissen die, glaube ich, bei American Express und so weiter, dass ich keinen deutschen Grundsitz habe.
Also man sagt ja, ein Bankkonto löst keine Steuerpflicht aus, ne? Das ist ja immer noch dieser
Niemals,
Mythos.
niemals, genau. Ein Bankkonto löst keine Steuerpflicht aus, auch keine Kreditkarte oder eine Postadresse oder sowas. Löst jetzt per se keine Steuerpflicht aus. Eine Steuerpflicht auslösen tun eigentlich immer nur, ein Ehepartner, der irgendwie nicht mit dir reist, sondern noch im Land verbleibt, eine Wohnung, die du eben vor Ort hast und nicht dauerhaft vermietest, wobei das auch vor allem nur ein Problem im Land der Staatsbürgerschaft ist, wenn du jetzt irgendwie deine Ferienwohnung irgendwie in Spanien hast oder sowas, kräht da kein Haar nach. Und dann eben vor allem der Aufenthalt, dass du dich halt nicht zu lange in einem gewissen Land aufhalten solltest, meistens ein halbes Jahr.
Also welche Bank ich noch empfehlen kann und selber gerne nutze, ist Fidor. Und das aus dem Grund, weil die eine API, eine Schnittstelle direkt mit Kraken haben, also mit einem Krypto-Exchange. Und da man dann ziemlich problemlos auch Fiat gegen Krypto tauschen kann. Manche Banken machen einen da ja mittlerweile auch einen Strich durch die Rechnung.
Ja, ich habe eine Empfehlung zu dem Thema noch, was ich sehr cool finde. Das ist eine Firma, die ein Kumpel von mir in der Schweiz gegründet hat. Das heißt Intarium.ch. Das ist quasi ein Service, wo ihr Kunden eine Schweizer Bankverbindung geben könnt, eine Schweizer IBAN. Und die Kunden überweisen dann zum Beispiel 1.000 Euro auf dieses IBAN-Konto. Aber dieser Dienstleister wechselt das automatisch in Bitcoin um und schickt es euch auf den Wallet drauf. So könnt ihr quasi Bitcoin bekommen, während eure Kunden ganz normal in Fiat weiterüberweisen. Und das Ganze auch komplett ohne Anmeldung, komplett anonym, komplett dezentral, ohne dass man irgendwas hochladen muss an Compliance. Und das macht es eben super geil als Bankkontenalternative. Ich persönlich, auch wenn ich extrem, sag ich mal, bekannt in diesem Thema bin, nutze gar keine Banken mehr als Geschäftsbank. Ich mache das Ganze, meine kompletten Einnahmen gehen entweder darüber oder über PayPal oder direkt über Bitcoin. Ja.
Und es ist im Geschäftsverkehr natürlich auch immer ganz cool, noch eine IBAN zu haben, gerade wenn du deutsche Kunden hast. Ne?
Genau, das ist praktisch. Viele machen auch PayPal, aber so eine IBAN ist natürlich schon praktisch, weil letztlich musst du die haben, ohne das musst du dich auf ordentlich Einnahmen einbußen, gefasst machen.
Mhm. Was ist mit den ganzen Offshore-Nationen wie Belize oder Hawaii? Gehört das auch dazu? Also da die ganzen Inselstaaten, da hat sich ja auch einiges geändert, oder? Nee, Hawaii gehört zu den USA, glaube ich.
Hawaii ist USA, die haben jetzt auch keine sonderlichen Vorteile, wobei kann man auch irgendwie so eine LLC ganz gut gründen. Naja, die Sache ist halt die, dass diese ganze Offshore-Welt, das hat sich angefangen vor 5 Jahren, weil es immer noch so ein bisschen... konnte man sich da frei austoben und jeder konnte überall eine steuerfreie, anonyme Briefkastenfirma gründen. Und vor 5 Jahren hat man auch noch kein großes Problem mit Konten gehabt. Und dann kam halt dieser Panama Papers-Skandal und so ein paar andere Leaks. Und seitdem sind die halt hart dabei, diese ganzen, sag ich mal, Steueroasen abzuschaffen. Wobei auch neue entstehen. Also viele dieser Initiativen wurden zum Beispiel von den USA vorangetrieben. Und die USA hat jetzt quasi ihre ganze Konkurrenz verloren. Aber selbst nichts davon umgesetzt. Wenn man jetzt ein Konto in den USA hat, wird das immer noch nicht mit Deutschland ausgetauscht. Und es werden immer noch keine Daten über die Inhaber von LLC weitergegeben und so weiter und so fort. Deshalb Belize und so kann in gewissen Gesichtspunkten, wenn man zum Beispiel in Zypern lebt und so, noch Sinn machen. Aber so grundsätzlich würde ich eher empfehlen, in Länder zu gehen, die, sag ich mal, ein bisschen bekannter und wohlhabender sind, die gewisse Reputation haben und dementsprechend es kein Problem ist, auch deutsche Kunden abzurechnen oder vernünftige Bankkonten zu bekommen und so weiter. Und da gibt es erstaunlicherweise, und das wissen halt viele nicht, ne, wenn du jetzt irgendwie mit einer US-Firma kommst oder mit einer Kanada-Firma oder mit einer englischen Firma, gibt es Möglichkeiten, das auch komplett steuerfrei zu gestalten.
Wenn du hast gerade englische Firma erwähnt, früher war ein Klassiker ja auch eine UK Limited. Funktioniert das immer noch gut?
Ja, eine Limited ist halt sehr günstig und einfach zu gründen, aber letztlich zahlst du da 20%. Aber genau was diese LLC in den USA ist, gibt es eben auch in England, eine sogenannte Limited Liability Partnership, also eine Personengesellschaft. Und Personengesellschaften, muss man verstehen, werden in allen englischsprachigen Ländern nie dort versteuert, wo sie sitzen, sondern immer dort versteuert, wo du halt deinen persönlichen Wohnsitz hast, wo du Einkommensteuer zahlst. Und wenn das eben als Wohnsitzloser null ist oder im richtigen Land null ist, dann zahlst du auch mit dieser Firma null Steuern. Und das ist, sag ich mal, deshalb im Moment diese Hybridform ist das, was die meisten Leute machen, weil es sich halt extrem anbietet. Und das geht in fast allen englischsprachigen Ländern. Auch in Singapur, in Australien, Neuseeland kannst du das theoretisch aufmachen.
Das heißt, du bist nach wie vor als PT unterwegs, als Perpetual Traveler und zahlst keine Einkommensteuer.
Habe ich noch nie gemacht im Leben. Ich habe ja ich habe mich direkt nach dem Studium abgemeldet. Ich habe nie wirklich gearbeitet, eingestellt und kann deshalb immer noch sagen, ich habe auch nie Einkommensteuer gezahlt.
Was sagst du zu den Menschen, die jetzt sagen, du hast aber das deutsche Schulsystem genossen und hast die deutschen Straßen befahren und warst vielleicht mal im deutschen Krankenhaus und warst an der Uni?
Ja, ich sag mal so, ich habe zahle ich einerseits schon noch relativ viel Steuern. Umsatzsteuer, ne, wenn ihr jetzt irgendwie digitale Produkte nach Deutschland verkauft, offiziell müsst ihr die auch versteuern. Das ist nicht wenig bei mir. Damit ist wahrscheinlich schon das meiste abgedeckt. Was ich zu dem Schulargument sage, ist meistens, dass ich mich noch bedanken soll, dass ich dann die 13 Jahre gekidnappt wurde und verschleppt wurde. Und die beste Zeit meines Lebens, oder sage ich mal, die Zeit mit dem meisten, wo man am meisten lernen kann, musste ich dann halt erdulden, indoktriniert zu werden, im größten Teil. Ich glaube, das sehen wir ähnlich, sind beides große Verfechter von Homeschooling und so weiter. Und ich glaube, damit könnte die Menschheit wirklich einen großen Quantensprung nochmal machen, wenn Kinder sich selbst bilden können, ja.
Ja, absolut. Meinst du, das wirkt gerade auch eine Chance auf alternative Arbeitsformen, alternative Erziehungsmöglichkeiten wie jetzt Homeschooling?
Ja, definitiv. Also ich habe von vielen Eltern jetzt gehört, ihre Kinder blühen geradezu auf, weil sie jetzt nicht in der Schule sind. Ja. Klar, das kommt immer auf die Kinder an. Viele sind halt auch durch die ganzen modernen Unterhaltungsmöglichkeiten dann vielleicht auf dem falschen Weg, aber grundsätzlich ist es eher eine Chance in meinen Augen. Und ich sehe das selbst in der Familie mittlerweile. Meine Mutter arbeitet jetzt remote von ihrem Laptop, also sie auch nie denken lassen können. Und ich glaube kaum, dass viele Leute, die das jetzt sehen, dass es möglich ist, remote zu arbeiten, sobald man wieder reisen kann, dann, sage ich mal, davon Abstand nehmen und wieder in ihr Großraumbüro nehmen. Ich glaube, viele, viele mehr Leute werden jetzt im nächsten Jahr als digitale Nomade um die Welt reisen.
Ja, ist ja so krass. Wir kämpfen seit 8 Jahren dafür, für das ortsunabhängige Arbeiten und selbstbestimmte Leben. Und auf einmal kann es dann ganz schnell gehen, wenn genug Druck da ist und man muss. Ja. Okay, lass uns nochmal eine Frage reinnehmen. Kannst du auch etwas zu Australien sagen? Wirtschaft, Kinder bekommen Wohnsitz.
Ja, Australien ist, steuerlich ist natürlich nicht das Beste. Man kommt auch, wenn man in Australien drin ist, ganz schwierig wieder raus aus der Sache. Das sollte man sich gut überlegen. Aber an sich ist es ein interessantes Land. Das ist auch eines der Länder, die bei mir relativ weit oben stehen, auf der Liste, wo ich in Zukunft leben möchte, aber eben nur Teile des Jahres, also irgendwie 3 Monate pro Jahr. Dann habe ich halt diesen ganzen System-Schlamassel, den es in Australien gibt, nicht. An sich allerdings, gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld hat, ne, Australien ist eigentlich das Land, wo die meisten Reichen der Welt hin auswandern. Ist, sag ich mal, gegen viele der Sachen, mit denen sich Europa herumschlagen muss in den nächsten Jahren, relativ gut geschützt. Also man kann dort in sicher mit einem hohen Lebensstandard leben auf jeden Fall. Und das wird auch eher noch so bleiben als abnehmen, ja.
Wie machst du das eigentlich mit Verbrauchsrechnungen, wenn du neue Konten eröffnen willst als Wohnsitzloser?
Ich habe Verbrauchsrechnungen in mehreren Ländern auf der Welt, weil ich halt in mehreren Ländern auch Immobilien habe, beziehungsweise weil mir Freunde die zur Verfügung stellen. Also ich habe zum Beispiel meine Hauptverbrauchsrechnung in Thailand auch, weil einfach ein Kumpel von mir in Chiang Mai, der stellt mir quasi, der hat mir quasi auf meinen Namen eine Leitung in seine Wohnung gelegt und damit habe ich halt eine Verbrauchsrechnung.
Ja. Jetzt fragt jemand, kann man die USA LLC anonym aufsetzen?
Ja, da kam eben schon die Frage. Also die LLC ist auch perfekt geeignet, um das als Wohnsitzloser zu machen. Man muss noch nicht mal einen Pass oder sowas einreichen, geschweige denn eine Verbrauchsrechnung oder so. Man kann das komplett anonym gründen. In den USA ist es generell so, der Inhaber erscheint nicht auf dem Register, sondern nur der Manager. Man kann jetzt vielleicht einen anderen Manager, was weiß ich, aus dem Freundeskreis nehmen. Wir bieten auch die Möglichkeit an, irgendwelche Firmen als Manager einzusetzen. Also generell kann man das Ganze komplett anonym machen. Die Gründung ist extrem einfach, brauche ich eigentlich immer nur Firmenname und Firmenzweck und kann das Ganze machen.
Was hältst du von der Kanada LLC, die auch immer populärer wird?
Ja, ich sag mal, ich habe selbst eigentlich diese Kanada LLC gepusht vor 3 Jahren. Das kannte keiner und ich habe damit angefangen, das zu bewerben und dann sind andere auf den Zug aufgesprungen und dann wurde eine Zeit lang nur Kanada gemacht, fast gar kein USA, auch weil es da gewisse Änderungen gab in den USA vor 3 Jahren. Die haben sich aber als nicht so schlimm herausgestellt und im Moment bin ich fast wieder komplett auf die USA umgeschwenkt, Weil in Kanada ist es halt zunehmend schwieriger geworden, Bankkonten zu öffnen. Es gibt fast außer Transferwise in der Regel fast gar keine Möglichkeiten, dann noch irgendwelche Konten aufzumachen. Und USA ist da schon deutlich mehr Optionen. Wir bieten zum Beispiel an bei fast allen US-Banken bei Anreise, im Moment natürlich nicht möglich, aber bald schon wieder, fliegst du halt einen Tag nach Miami und machst dann ein paar Bankkonten auf. Ja.
Cool, wir haben noch 5 Minuten, dann geht automatisch der Stream hier aus. Vielleicht nochmal so deine Perspektive auf die Zukunft. Was passiert gerade auf der Erde? Was ist so dein Gefühl und wie wird die Welt danach aussehen?
Ja, ich denke schon, es wird irgendwie eine neue Ordnung geben. Also werden sich schon viele Dinge verändern. Ich persönlich glaube jetzt nicht irgendwie so Horrorszenarien, dass wir alle lebenslang in Quarantäne sind und nie mehr das Land verlassen können. Ich glaube schon, dass wir spätestens so ab August, September wieder reisen können, zumindest also auch ohne Quarantäne. Sicherlich jetzt schon ab Juni, dann muss man irgendwie 2 Wochen in Quarantäne oder so. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube natürlich, die Weltordnung ändert sich. Das Ganze wird sich jetzt einerseits hat China jetzt noch mehr Macht gewonnen durch diese ganze Geschichte. Andererseits werden viele Länder jetzt natürlich extrem skeptisch, gerade was diese ganzen Wertschöpfungsprozesse angeht, die ganze Globalisierung, wird, glaube ich, schon ein bisschen zurückgefahren werden. Und viele Länder haben jetzt halt einfach schmerzlich erfahren, dass, sag ich mal, wenn sie aus anderen Ländern auf irgendwelche kleinen Teile angewiesen sind und da nichts mehr machen können, dass es halt nicht funktioniert. Ich glaube, da wird schon eine gewisse Wertschöpfung wieder in viele Länder zurückgeholt werden.
Cool. MyWay fragt noch, könnt ihr Bücher oder Ähnliches zum Einsteigen empfehlen? Da kann ich eigentlich nur deinen Blog empfehlen.
Ja, da gibt es einen Blog, da gibt es auch viele Bücher. Wir haben ja auch vor 3 Monaten einen Videokurs zu dieser österreichischen Schule herausgebracht, gerade noch rechtzeitig sozusagen. Also kann ich auch sehr empfehlen, wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, 10 Stunden. Material, obwohl wir auch viel über diese ganzen Wirtschaftsszenarien reden. Wenn auch noch ohne Corona, aber letztlich an sich ändert Corona ja nichts daran. Das hat das Ganze nur vorgezogen.
Hast du das irgendwie vorhersehen können, dass das dann doch so schnell geht mit den Shutdowns und der Ernsthaftigkeit, was Corona mit sich gebracht hat?
Ich wurde schon stark überrascht, muss ich sagen. Also nicht stark überrascht, aber ich bin eigentlich jetzt den ganzen Januar, Februar, März in Südostasien gereist. Das erste hatte ich Ende Januar in Samoa. Samoa ist aber noch eines der einzigen Länder auf der Welt, die kein Corona haben. Die haben mich halt schon Ende Januar, haben sie mich irgendwie 10 Minuten vom Arzt kontrolliert und so weiter. Und irgendwie 2 Tage, nachdem ich dort war, Ende Januar, das Land komplett zugemacht. Dann bin ich auch noch den ganzen Februar durch Asien gereist. Viele Länder da, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Myanmar, Indien, alles kein Problem. Und erst im März wurde es dann halt ernst. Ich bin noch in den Jemen gekommen. Eines der schwierigsten Länder, um reinzukommen, geschafft, 160. Land. Aber seitdem sitze ich jetzt quasi auf dem Trockenen und denke, bis Ende des Monats, wahrscheinlich Mitte Mai, werde ich ja auch in Mexiko bleiben, mal ein bisschen mehr arbeiten als sonst und was ja auch nicht schlecht ist. Und dann weiterreisen.
Cool. Und Mexiko war dann auch by choice, ne? Dass du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt irgendwo runtergeriegelt werde, dann will ich in Mexiko bleiben.
Das war bei Scheuß, ja. Also ich bin erst nach Brasilien geflogen, weil das auch noch okay war. Es liegt aber eher daran, weil es quasi der letzte kurzfristige Flug war, den ich von heute auf morgen buchen konnte. Und dann bin ich von dort eben relativ schnell weiter nach Mexiko, weil hier sind auch viele Nomaden. Auch einige Freunde von mir halten sich an Playa del Carmen aus. Und deshalb haben wir eine ganz lustige Community, die sich immer noch trifft und Corona-Bier trinkt und irgendwelche Gesellschaftsspiele spielt. Also hier kein Lockdown, Restaurants sind noch auf. Strände sind mittlerweile zu, aber das Schöne ist, auch wenn die Police hier in Mexiko ja mal sehr hochgerüstet erscheint, sehr martialisch aussieht, selbst wenn du jetzt noch zum Strand gehst, fordern die dich freundlich auf, dich zu entfernen, da passiert nichts.
Okay, cool. Christoph, mein Lieber, das war mal wieder richtig, richtig inspirierend und bewusstseinserweiternd, glaube ich, auch für viele, die jetzt das erste Mal davon gehört haben, was alles möglich ist. Kann Christoph nur empfehlen, geht auf seinen Blog.
Man kann übrigens nach Mexiko noch einreisen. Mexiko ist das einzige Land der Welt, wo man noch einreisen kann, auch ohne Quarantäne. Es gibt auch immer noch Flüge aus Deutschland. Also es sind in den letzten 10 Tagen mindestens 10 Leute, die mir vorher geschrieben haben, noch hierher gekommen. Also noch, wer keinen Bock hat auf Dauerquarantäne, ich glaube nicht, dass es hier kommen wird, kann ja versuchen, noch rüber zu fliegen. Ja? Also dir, cool. Vielen Dank. Danke für das Interview. War super, mit dir zu reden.
Sehr gerne.
Und genau, ja, danke, dass ihr alle zugehört habt.
Ja, bis bald, meine Lieben. Danke, dass ihr am Start wart. Danke, lieber Christoph. Und wir sehen uns. Peace and out.
Bis bald, Markus.
Ciao, mein Lieber.
Yes, yes, yo, was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram in den Stories, machen auch immer wieder Insta-Lives und folge uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose DNX-Facebook-Gruppe. Die findest du auf Facebook unter DNX-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen, wo wir können. That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.